So, jetzt beginnt die zweite Stunde mit unserem Interviewgast. Und zwar ist das Christian Schmidt von Germany Must Act und auch von Europe Must Act. Er ist Teil der Organisation, die sich für geflüchtete Menschen in den, an den europäischen Außengrenzen, besonders auf den Ägäischen Inseln, einsetzt. Gerade ist er tatsächlich auch live vor Ort, also er ist gerade auf Samos und war auch auf Lesbos und kann uns jetzt davon berichten. Also schön, dass du da bist, Christian. Wir freuen uns, dass du es hergeschafft hast. Also per Zoom, er ist jetzt nicht ganz vor Ort. So, hört man dich? Magst du mal was sagen?
Ja, hallo zusammen. Vielen Dank nochmal für die Einladung.
Ja, okay, es funktioniert. Ja, magst du dich dann vielleicht erstmal kurz vorstellen und erklären, was Germany Must Act überhaupt ist?
Ja, sehr gerne. Ich bin Christian, komme eigentlich aus Deutschland, wohne in Pforzheim und bin jetzt seit über einem Jahr schon bei Europe Must Act aktiv. Bin vorher auch schon in ganz vielen anderen Zusammenhängen in Deutschland und Baden-Württemberg aktiv gewesen, für und mit geflüchteten Menschen. Und Germany Must Act ist eine Teilgruppe von Europe Must Act. Europe Must Act wurde im letzten Jahr gegründet, im März, als die Situation hier gerade auf den griechischen Inseln mehr oder weniger eskaliert ist. Wir sind gegründet worden von Menschen, die bei NGOs arbeiten, also eigentlich humanitäre Arbeit machen. Und im letzten Jahr kam es eben zu ganz vielen verschiedenen Vorfällen. Unter anderem wurde die Möglichkeit ausgesetzt, dass Menschen hier Asyl beantragen können. Die Bilder kennen vielleicht auch noch einige Leute. Da gab es diese Bilder, dass Menschen mit einem Schlauchboot ankamen und dann auch Rechtsradikale hier waren, die verhindert haben, dass die aus den Booten steigen konnten. Dann begann Covid im letzten Jahr. Die Camps wurden hier geschlossen. Die Menschen durften die Camps nicht mehr verlassen. Und in dieser Situation haben Menschen von NGOs gesagt, es reicht nicht aus, nur humanitäre Arbeit zu machen, sondern eben auch sich politisch zu äußern, weil die Situation eigentlich immer schlechter wurde. Und genau, daraus ist dieser Gedanke entstanden und eigentlich dieses Projekt Europe Must Act. Und daraus ist jetzt eine ziemlich große Organisation entstanden mit City-Chaptern, also Ortsgruppen in ganz Europa. Wir haben ungefähr in 50 Städten in Europa Gruppen. Und davon ist eben Germany Must Act eine Gruppe. Wir haben eine bisschen besondere Situation in Deutschland. Da gibt es ja die Organisation Seebrücke, die ein ähnliches oder fast gleiches Konzept verfolgt mit eben Gruppen in einzelnen Städten. Deswegen haben wir uns entschieden, in Deutschland nur ein nationales Chapter, also ein deutsches Chapter zu machen und keine einzelnen Chapter in den Städten, weil es da eigentlich schon diese Organisation und die Struktur gibt. Genau, und wir arbeiten eben auf verschiedenen Ebenen. Also einmal ganz wichtig eben die Arbeit hier vor Ort. Wir sind aus NGOs entstanden. Wir haben immer noch ganz viele Menschen, die bei uns dabei sind, die eben hier auch vor Ort arbeiten oder gearbeitet haben. Und das ist so unser Hauptpunkt, dass wir sehr gut vernetzt sind vor Ort in Griechenland und ganz genau wissen, was hier passiert und damit eben politische Arbeit in Europa und in den einzelnen Ländern dann machen.
Okay, das heißt, ihr seid viele Menschen, die tatsächlich vor Ort sind und das wird dann kombiniert mit politischer Arbeit auf dem Festland, in Europa, in den einzelnen Ländern. Was genau sind denn eure Forderungen oder wie agiert ihr politisch hier in den Ländern?
Ja, also auf politischer Ebene gibt es eigentlich drei Ebenen. Einmal in Brüssel auf EU-Ebene, weil die EU eben da einen ganz großen Einfluss hat und kommen wir vielleicht später noch drauf, eben versucht, eine einheitliche Politik in Europa hinzubekommen. Wir haben jetzt mittlerweile auch eine Mitarbeiterin, die in Brüssel für uns arbeitet oder mit uns arbeitet. Dann eben die nationale Ebene, weil sich das dann auch nochmal wieder unterscheidet und die Länder ja eben auch unterschiedliche Situationen haben, also nordeuropäische Länder im Vergleich zur südeuropäischen oder osteuropäischen. Deswegen arbeiten wir da eben auf nationaler Ebene und dann ein ganz wichtiger Aspekt ist eben diese Arbeit auf Städteebene, weil das, da kommen wir vielleicht auch noch zu, dass eben ganz entscheidend ist, das zeigt die Seebrücke zum Beispiel in Deutschland schon ganz gut, aber auch andere Organisationen in Europa, dass eigentlich auf Städteebene die Menschen ja sehr, sehr offen sind dem Thema gegenüber und eher dazu bereit sind, Menschen auch aufzunehmen.
Was genau kann ich mir darunter vorstellen unter eurer politischen Arbeit? Also wie genau funktioniert das und was sind konkret eure Forderungen?
Ja, also der interessante Punkt dabei ist, dass viele Menschen ja denken, dass Politik oder PolitikerInnen eigentlich informiert sein sollten. Ich meine, die die Verantwortlichen, zum Beispiel in der EU-Kommission oder in der Bundesregierung, die sind schon sehr gut informiert, die wissen genau, was hier passiert vor Ort. Aber es gibt eben viele Abgeordnete im EU-Parlament oder im Bundestag, die dann doch nicht so genau wissen, was hier vor Ort passiert. Und es gibt viele Organisationen, zum Beispiel in Brüssel, die politische Arbeit machen, aber wenig Verbindung zu der Situation vor Ort haben. Und genau diese Brücke schlagen wir eigentlich. Also wir haben dieses genaue Wissen von vor Ort. Das ist auch mit einem Grund, warum ich oder andere Leute von uns jetzt auch hier sind, dieses genaue Wissen über die Situation vor Ort zu haben und mit diesen Argumenten oder mit dieser Situation dann eben Einfluss zu nehmen auf politische Arbeit, also zum Beispiel Fragen an durch EU-Abgeordnete zu stellen, an die EU-Kommission oder eben auch durch verschiedene Aktionsformate zu versuchen, eben politische Arbeit zu beeinflussen und am Ende eben der Versuch, die Gesetze und die Regularien so zu beeinflussen, dass es eine menschlichere Migrationspolitik gibt in Europa. Und das ist auch eine unserer Hauptforderungen. Wir haben unseren Fokus da ein bisschen verändert. Da kommen wir vielleicht später auch noch dazu. Aktuell ist eigentlich unsere Hauptforderung Relocation, also die Verteilung der Menschen auf die EU-Mitgliedstaaten. Das ist eigentlich unsere Hauptforderung. Und die Hauptkampagne ist No More Camps. Also unsere Idee und auch die Idee vieler anderer Gruppen, die in dem Bereich tätig sind, ist eine Welt ohne Flüchtlingslager. Also wenn Menschen flüchten müssen, was ja eigentlich noch viel besser wäre, wenn wir das verhindern können, aber wenn sie flüchten müssen in der aktuellen Situation, dass sie dann nicht in Lagern untergebracht werden müssen, weil Lager einfach nicht funktionieren. Also da gibt es mal ein bisschen bessere Auslegungen, mal Lager, die ein bisschen besser funktionieren, aber im Grunde ja, gibt es immer einen Mangel an verschiedensten Ecken. Und deswegen ist es unsere Hauptforderung eigentlich, die Menschen gar nicht erst in Lager unterzubringen, sondern direkt in Städte in Europa zu verteilen.
Und habt ihr schon das Gefühl, dass es fruchtet? Also kommt bei den PolitikerInnen in Deutschland und in Europa schon mehr an?
Ja, das ist eine ganz, ganz große Frage. Ja, also diese Arbeit generell im Asyl- und Migrationsbereich ist eine langfristige Arbeit. Also das ist nichts, wo man ein, zwei Aktionen macht und dann hat man was verändert und dann ist die Welt wieder besser. Leider muss man sagen, dass die Situation sich in Europa auch eher verschlechtert gerade noch, dass viel mehr auf Abschottung gesetzt wird. Das Thema Pushbacks, da kommen wir vielleicht auch zu der Lage hier vor Ort noch dazu. Dass allgemein das Thema Menschenrechte und Menschenrechtsverletzungen wird eigentlich immer schlimmer. Also ich war im letzten Jahr schon mal hier und da haben eben schon alle gedacht, es kann nicht schlimmer werden und es wurde immer noch schlimmer. Also der eine Punkt ist, überhaupt erstmal zu versuchen, die aktuelle Situation zu halten und dann daraus aus der Position raus die Situation zu verbessern. Was man aber sagen muss, das ist, dass wir schon Leute erreichen, also gerade auf politischer Ebene, Politikerinnen, die schon sehr interessiert sind an dem, was wir hier vor Ort sehen, hören, mitbekommen. Das ist wieder diese Brücke, die es eben da der gilt zu schlagen, um Politikerinnen zu informieren. Und da sehen wir schon, dass die Informationen ankommen. Der entscheidende Punkt ist halt, dass wir eigentlich noch viel mehr Menschen werden müssen. Und das ist so ein anderer Hauptpunkt, auf den wir fokussieren, eben die Mitte der Gesellschaft zu erreichen, die Menschen, die unentschieden sind, vielleicht sogar positiv eingestellt sind. Und da ja, ist noch viel Arbeit vor uns, das muss man sagen. Und es wäre falsch zu sagen, dass wir da schon große Ziele erreicht haben.
Und wann warst du das letzte Mal da?
Ich selbst war im März letztes Jahr hier, also genau in der Situation, die ich schon beschrieben habe, wo Europe Must Act eben auch gegründet wurde. Da war ich noch nicht involviert. Da war ich hier auf Samos und habe mit einer Organisation zusammen Waste Management, also im Endeffekt Müllentsorgung im Camp gemacht. Also wir haben Cleanups gemacht und so Geschichten. Das war eine ziemlich spannende Phase, um es neutral auszudrücken, weil das genau diese Situation war, die ich beschrieben hatte.
Und also was kannst du dann zumindest von da bis jetzt oder zum zweiten Mal für eine Entwicklung erkennen?
Ja, die Entwicklung ist, es hat sich dramatisch verändert, sagen wir mal so rum. Die Dramatik an sich ist immer noch da, die hat sich aber in einen anderen Bereich verschoben. Also im März letzten Jahres waren die Lager auf den Ägäischen Inseln, also Samos, Rios, Lesbos, waren absolut überfüllt. Mehrere 10.000 Menschen waren hier vor Ort. Allein Samos, das ist das Lager, das Hauptlager, ist für knapp 1.000 Menschen ausgelegt. Es waren irgendwie 6.000 Menschen außenrum in einem, das nennt sich Jungle, also ein wildes Lager, was einfach aus der Not heraus geboren ist. Also völlig überfüllte Lager und dadurch eben auch eine absolut prekäre Situation in allen Bereichen, Nahrungsmittelversorgung, Toiletten, Duschen, das stabile Unterkünfte, das sind alles selbst zusammengezimmerte Hütten irgendwie. Und im Vergleich jetzt dazu ist eben auch die politische Ausrichtung, dass diese Lager eher geschlossen werden. Und ja, was wir jetzt aktuell sehen, ist zum Beispiel auf Samos gibt es schon ein neues Lager, was gebaut wurde, und das sind eigentlich gefängnisähnliche Lager, also 3 Meter hohe, große Zäune außenrum. Man könnte den Eindruck gewinnen, dass es besser ist, weil es dann eben Container sind, wo da auch eine Küche drin ist und eine Dusche und sowas. Das sieht irgendwie auf den Bildern, gerade wenn alles neu ist und so, noch alles ganz schön aus. Was wir aber sehen zum Beispiel auf Lesbos ist, dass das Lager eigentlich geschlossen ist. Die Menschen haben eine gewisse Nummer und kriegen dann einen Zeitschlitz, einen Timeslot zugewiesen pro Woche, in dem sie das Lager verlassen dürfen für 4 Stunden. Also sie dürfen nicht sagen, ich will freitags nachmittags einen Kaffee trinken in der Stadt, sondern sie müssen dann eben ihre Sachen erledigen oder eben auch aus diesem Lager nur raus, wenn sie diese 4 Stunden zugewiesen bekommen. Sonntags ist das Lager komplett geschlossen. Und ja, generell gibt es viel weniger Menschen. Also hier auf Samos, die offiziellen Zahlen sagen irgendwas um die 1000 Menschen, vielleicht ein bisschen mehr. Aber alle inoffiziellen Zahlen und was Menschen berichten, die auch hier noch im Lager arbeiten, sagen, dass es noch 500 oder 600 Menschen sind, die hier im Lager sind. Könnte man jetzt auch wieder sagen, oh cool, die Forderung Lager evakuieren wurde ja erfüllt, wir sind fertig, können uns an den Strand legen. Dem ist bei Weitem nicht so. Das Problem ist, dass diese Notsituation verlagert wurde. Also wir sehen jetzt eine dramatische Entwicklung auf dem Festland in Griechenland. In Athen gibt es hunderte, wenn nicht sogar tausende Menschen, die obdachlos sind. Es gibt mehrere Lager, die jetzt auch geschlossen werden. Das von heute auf morgen wurde dort angefangen, 3 Meter große Betonmauern um Lager. Das sind, glaube ich, 5 Lager, bei denen das gemacht wurde oder bei denen begonnen wurde, wo die Menschen jetzt eben, die im Asylverfahren sind, die dann eben auch eingesperrt werden. Und wie gesagt, allein in Athen sehr, sehr viele Menschen, die obdachlos sind. Die Regierung versucht, die Menschen in die Lager zu zwingen. Es gibt so ein Cash-Programm, wo die Menschen eben finanziell unterstützt werden. Und diese finanzielle Unterstützung gibt es nur noch, wenn Menschen in Lager gehen. Diese Lager sind dann aber Gefängnisse. Und ja, da, ich glaube, braucht man nicht viel mehr dazu sagen. Also es wird versucht, Menschen in diese geschlossenen Lager zu zwingen.
Also die Situation ist jetzt ja auch nicht neu. Also die Dramatik verändert sich wahrscheinlich immer mal wieder. Du sagst, es verschiebt sich immer mal wieder, was gerade so das Schlimmste an der Lagersituation ist. Aber die Lager gibt es ja auch schon wesentlich länger, als jetzt schon Germany und Europe Must Act gibt. Und einer der Vorwürfe der Organisationen an die europäische Asyl- und Migrationspolitik ist ja auch, dass es nicht eine Katastrophe ist, die irgendwie passiert ist, wie Naturkatastrophen eben passieren, sondern dass diese Lage auch politisch gewollt ist oder zumindest bewusst nicht verändert wird. Wie schätzt du das ein und wie siehst du da die Hintergründe dazu? Also die Situation besteht ja schon lange und wird ja offensichtlich seit langem nicht besser, sondern eher schlechter. Wie siehst du das so auf europäischer politischer Seite?
Ja, also ich kann nur absolut zustimmen, dass das eine politisch gewollte Situation ist, die wir hier sehen. Es wird versucht, besonders aus der Sicht der griechischen Regierung, teilweise aber auch EU, wird versucht, dieses Katastrophennarrativ weiter zu pushen, dass das weiter aufrechtzuerhalten, damit NGOs und Freiwillige eben weiter hier arbeiten. Gerade die griechische Regierung versucht, viele Aufgaben an NGOs abzugeben, die dann in Teilen leider auch kooperieren und die griechische Regierung unterstützen. Und ja, da kann man nichts anderes sagen, als dass diese Diskussion auf europäischer Ebene das Hauptproblem ist, dass sich Europa in der Migrations- und Asylpolitik nicht einig wird. Also es gab Vorschläge vor vielen Jahren, die lange diskutiert wurden. Jetzt gab es im September letzten Jahres wieder einen Vorstoß von der EU-Kommission, dass dieser New Pact on Migration and Asylum, also eine neue Idee oder nicht eine ganz neue Idee, aber ein neuer Vorschlag, wie das gemeinsame Asylsystem in Europa aussehen könnte. Das liest sich am Anfang die ersten Seiten ganz toll. Da denkt man so, oh cool, jetzt wird es besser irgendwie. Am Ende ist es aber alles Window Dressing. Das System wird noch komplexer gemacht. Also gerade die Verteilung der Menschen, dieses Dublin-System, also dass Menschen Asyl beantragen müssen in dem Land, wo sie als erstes europäischen Boden betreten, was dann eben zum Beispiel nie Deutschland sein kann. Dieses System wird aufrechterhalten und wird noch komplexer gemacht. Und ist noch viel rassistischer eigentlich. Und es wird vielmehr noch wieder dieses Narrativ gepusht, dass eben junge Männer kommen und die gefährlich sind. Und da ist eben die Idee, diese Menschen hier auf den Inseln zu lassen, in diesen geschlossenen Lagern und sie direkt von hier abzuschieben. Und ja, das ist eben die Entwicklung, die jetzt auch sogar versucht wird voranzutreiben, ohne dass dieser Asylpakt irgendwie beschlossen wurde. Die Idee war mal, den im letzten Jahr sogar schon noch irgendwie abzuschließen. Also als Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft hatte, gab es das große Ziel, diesen Pakt irgendwie zu beschließen. Ja, ist aber wie zuvor auch, es ergeht sich alles in endlosen Diskussionen. Osteuropäische Länder wollen gar nichts mehr mit Migration zu tun haben. Es gibt so Vorstöße wie aus Dänemark, dass man Menschen, die es irgendwie nach Dänemark schaffen, dass man die in Lager nach Afrika auslagert. Und selbst wenn sie Asyl bekommen, sollen sie in Lagern in Afrika bleiben. Jetzt, glaube gestern oder so, kam ein ähnlicher Vorschlag auch aus UK, also aus England. Das ist eine Entwicklung. Dann gibt es eben südeuropäische Staaten, die einfach seit Jahren mit dieser Situation überfordert sind, was auch vollkommen klar ist. Also gerade die kleineren Inseln, nicht nur hier in der Ägäis, auch Lampedusa und so weiter, die ganzen Mittelmeerinseln und dann eben auch die Staaten. Und ja, da ist eben die Solidarität gefragt. Und es wird immer so getan, als ob es die irgendwie gibt, aber die gibt es nicht. Und das ist eigentlich das große Problem.
Mhm. Also das ist ja nicht nur moralisch eine super krasse und schwierige Situation, sondern auch rechtlich ja sehr komplex. Also du hast es eben angesprochen mit Dublin. Um die ganze Situation jetzt besser verstehen zu müssen, muss man sich das vielleicht nochmal von den verschiedenen Seiten anschauen. Also es gibt einmal das geltende EU-Recht, wie die gemeinsame EU-Politik funktionieren soll, was die Geflüchteten tatsächlich für Rechte auf Asyl haben, wo aber auch die Grenzen sind. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch die Menschenrechte. Teilweise überschneiden sich diese Rechtsvorstellungen, teilweise nicht. Teilweise wird sich an sie gehalten, teilweise gar nicht. Könntest du das nochmal genauer erklären, wie da die Lage ist?
Ja, es kommt dann noch ein dritter Punkt dazu, dass eben die Umsetzung von diesem Asylsystem, also es gibt ja schon ein Asylsystem, ein europäisches aktuell, aber diese Umsetzung, die liegt dann wieder bei den Ländern. Und da sehen wir jetzt gerade in Griechenland eben eine dramatische Situation, also zum Beispiel die Situation mit den Pushbacks, zum Beispiel die Situation an den Grenzen, gerade an der Landgrenze, da wird dann irgendwie wurden Schallkanonen angeschafft von der griechischen Regierung, um Menschen abzuwehren irgendwie oder davon abzuhalten, die Grenze zu übertreten. Und ja, du hast es angesprochen, also die Menschenrechte, das ist eben der Punkt, die sind unverhandelbar und das ist eben das, was man versucht, dass man versucht, zu erklären, dass Menschen, die geflüchtet sind und in Lagern sind, dass wir das da vielleicht nicht ganz so genau nehmen müssen und dass aber alle anderen Menschen, die irgendwie weiß und in Europa geboren wurden, dass die vollen Menschenrechte bekommen. Und das Problem, was ich sehe, ist eben, dass es für viele gar nicht mehr klar ist, wer wo verantwortlich ist, weil diese Verantwortung von A nach B geschoben werden. Also nur ein Beispiel, die EU-Kommission finanziert halt viele Sachen hier vor Ort. Die griechische Regierung bekommt dieses Geld und hier vor Ort haben wir eine dramatische Situation, dass Menschen irgendwie verschimmeltes Essen bekommen in den Lagern. Und es ist unendlich viel Geld schon geflossen und das versickert hier irgendwo.
Das heißt, es kommt gar nicht an in den Lagern?
Ja, es kommt in Teilen an. Also es werden zum Beispiel dann eben Betonmauern gebaut oder es werden dann eben diese Schallkanonen gekauft. Also das Geld kommt schon an und es fehlt dann aber eben an einer Überwachung und gerade aus der Menschenrechtsperspektive eben. Und insgesamt ist, glaube ich, gar nicht das Problem, dass es nicht die Gesetze gibt, sondern die Frage ist, wie die EU eben überprüfen kann oder irgendeine Überwachung implementieren kann, dass diese Gelder eben auch im Sinne der Menschenrechte und der geltenden Gesetze eingesetzt werden. Und auf der anderen Seite finanziell, wenn man eben sieht, wie viel Sachen hier durch Spendengelder, durch NGOs eigentlich finanziert werden, den Teil muss man noch dazu sehen. Also auf der einen Seite versickert Geld irgendwo, auf der anderen Seite sind aber so unendlich viele Mengen an Geld durch NGOs und durch Spenden, wo Grundversorgung hier sichergestellt wird. Duschen, Toiletten, all diese Sachen, Nahrung, Bildung, ganz, ganz viele Sachen, die durch Spendengelder eben noch zusätzlich finanziert werden, wo eigentlich die griechische Regierung verantwortlich wäre.
Mhm. Was ich auch spannend fand mit den NGOs, dass du gerade sagtest, dass sie irgendwie auch Teil dieses Systems sind, insofern, dass damit die Lage auch aufrechterhalten werden. Dass es jetzt eine neue Bewegung ist, dass auch die NGOs sagen, wir wollen hier nicht nur arbeiten, um die Situation besser zu machen, wir wollen die Situation eigentlich abschaffen, aber dass die NGOs natürlich auch mit der griechischen Regierung zusammenarbeiten in dem Kontext, um sie zu unterstützen. Würdest du sagen, dass sie damit auch Teil des Problems sind, die NGOs? oder eher nicht?
Also der wichtigste Punkt, den hast du ja gerade schon angeschnitten, was wir auch als Europe Must Act ganz klar sagen, die beste Situation wäre die, wenn es uns gar nicht geben müsste, wenn die Situation einfach gut wäre und niemand durch Spendengelder oder irgendwie durch seinen dreiwöchigen Sommerurlaub hier vor Ort irgendwie helfen müsste. Also das wäre auf jeden Fall die allerbeste Situation. Können es vielleicht an einem Beispiel festmachen. Das hat sich gerade auf Lesbos sehr krass polarisiert nach dem Feuer in dem Lager im letzten Jahr im September, als das alte Moria-Camp abgebrannt ist und dann eben die griechische Regierung angefangen hat, dieses Mavrovouni-Camp, also das ist vielleicht einigen bekannt, das sind diese weißen UNHCR-Zelte direkt am Strand, direkt am Wasser. Und da hat sich eigentlich gerade auf Lesbos die Situation bei den NGOs stark gespalten. Also dass dann eben einige NGOs gesagt haben, sie arbeiten im Lager mit und unterstützen dann eben dieses System. Also das war ja eben eine politische Entscheidung, dieses Lager da zu bauen. Also es hätte ja auch die Möglichkeit gegeben, diese Menschen einfach ins Flugzeug oder in die Fähre zu setzen und sie in Europa zu verteilen. Also es ist ja wieder dieser Punkt, es sind ja eigentlich nicht viele Menschen, auch im letzten Jahr nicht gewesen, auf ganz Europa gesehen. Es gab aber die politische Entscheidung, dieses Lager da zu bauen. Und wie gesagt, wir waren in der letzten Woche da. Es wird auch noch weiter befestigt. Es werden neue Container dorthin gebracht. Also das Camp wird da noch auf lange Zeit bleiben. Und in dieser Situation hat sich halt diese ganze NGO-Landschaft gespalten in zwei Gruppen. Die eine Gruppe, die eben im Camp arbeitet, und die andere Gruppe, die ihre Angebote außerhalb von den Camps macht. Und man muss aber sagen, dass der Großteil der NGOs sehr kritisch ist und nicht nur kritisch ist, sondern auch aus der Gegenseite mittlerweile sehr krass kriminalisiert wird. Es gibt verschiedenste Berichte, dass NGOs Probleme bekommen. Es hat angefangen mit der Registrierung. Also alle NGOs hatten kurzzeitig ihre Registrierung in Griechenland verloren, mussten die neu beantragen. Und genau, da haben natürlich die NGOs irgendwie ein bisschen ein leichteres Spiel gehabt, die dann gesagt haben, gut, wir machen mit, wir arbeiten in dem neuen Camp. Und es gibt verschiedenste Berichte von NGOs, also auch schon vor Jahren, ja, die irgendwie bei den Ankünften, wenn Menschen am Strand angekommen sind, mit den Booten geholfen haben. Sarah Madini ist vielleicht ein bekannter Fall, die eben festgenommen wurde und jetzt immer noch angeklagt ist und hier, glaube ich, 3 Monate im Gefängnis saß. Und es gibt immer wieder Berichte von NGOs, die irgendwie die Insel verlassen wollen und dann für ein paar Stunden festgehalten werden. Ganz viele Leute, die irgendwo ein Foto machen. Das war jetzt hier auf Samos eine Situation, wo Leute dann wegen Spionage angezeigt werden. Und das ist eigentlich die Situation. Ein Großteil der NGOs macht nicht mit in diesen Lagern und sie werden noch kriminalisiert. Das ist eigentlich die Entwicklung und der Großteil der NGOs, die in diesem Spannungsfeld eben arbeiten.
Das heißt, auf der einen Seite gibt es Hilfsorganisationen, die kriminalisiert werden. Auf der anderen Seite gibt es ja tatsächlich illegale Prozesse wie die Pushbacks, die aber wiederum nicht kriminalisiert werden oder nicht verfolgt werden, ja sogar finanziell unterstützt werden. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was das eigentlich ist und bist du dem schon begegnet?
Was sind Pushbacks? Also grundsätzlich ist ein Pushback eine Situation, wo Menschen wieder in das Land, aus dem sie kommen, an der Grenze eben zurückgedrängt werden. Da gibt es ganz tolle rechtliche Ausdrücke, die aber die Situation nicht wirklich widerspiegeln. Die Berichte, die es eben gibt, sind, dass zum Beispiel Boote von der Küstenwache ganz schnell an Schlauchbooten vorbeifahren mit Geflüchteten in diesen Schlauchbooten, um die sozusagen durch die Strömung oder so wieder zurückzuspülen. Das ist aber noch die leichte Variante. Es gibt andere Situationen, oder nicht nur andere, sondern viele Situationen, wo die Außenbootmotoren zerstört werden oder sogar weggenommen werden und die Leute einfach treiben gelassen werden. Es wird dann oft versucht, sie auf die türkische Seite zurückzudrängen irgendwie, dass dann die türkische Küstenwache sie wieder rettet und sie dann in die Türkei zurückbringt. Was jetzt aber auch ganz häufig der Fall war schon, dass Menschen es schaffen, nach Samos, nach Lesbos, dann von der Polizei aufgegriffen werden und wieder in diese runden Rettungsinseln gesetzt werden und wieder aufs Meer zurückgedrängt werden. Und das ist mittlerweile gang und gäbe, also das ist sind keine Ausnahmen mehr. Es gibt vereinzelt Anwälte hier vor Ort, die da sehr aktiv sind. Also das heißt, die Geflüchteten bekommen dann die Namen von diesen Anwälten raus. Und das allererste ist, dass sie zu diesen Anwälten gehen, um registriert zu werden, um im System zu sein hier. Weil das ist ganz oft der Fall, dass die griechische Regierung sagt, nee, haben wir nichts von mitbekommen, Pushbacks. Ich glaube, es gab dieses eine Interview, wo gesagt wurde, dass Pushbacks kommt in unserem Vokabular nicht vor, kennen wir nicht. Und es wird einfach total abgestritten, dass es das überhaupt gibt. Und das ist das große Problem, dass diese Menschen nicht sichtbar sind.
Okay, das ist jetzt ja auch eine Idee der Organisation oder vieler dieser Organisationen, eben für Sichtbarkeit zu sorgen. damit sich überhaupt erst mehr verändern kann. Wie lange bist du da jetzt schon vor Ort und was machst du gerade genau?
Ich bin jetzt rund 4 Wochen hier vor Ort, werde noch bis Mitte August wahrscheinlich hier bleiben. Genau, und Hauptthema für uns ist eigentlich Netzwerken. Also wir haben ein gutes Netzwerk hier. Da geht es einmal darum, die Leute zu treffen, die wir schon kennen, aber auch unser Netzwerk immer weiter auszubauen. Und gerade unser Themenschwerpunkt eben diese Situation von vor Ort sichtbar zu machen. Und da arbeiten wir eben mit verschiedensten NGOs zusammen, die irgendwie im Bildungsbereich aktiv sind, die zum Beispiel Essen kochen für Geflüchtete, in verschiedensten Bereichen eben aktiv sind. Und mit denen treffen wir uns und überlegen eben, wie wir diese Informationen, die diese NGOs haben, in die politische Arbeit mit einbinden können. Und dann ist aber auch ein ganz wichtiger Teil, vor Ort zu sein, um diese Situation hier genau zu verstehen. Also man kann natürlich viele Berichte lesen, Zeitungsartikel mit Leuten irgendwie über Zoom reden, aber hier vor Ort zu sein und die Situation zu verstehen, mit Geflüchteten selbst zu reden, das ist entscheidend für unsere Arbeit und um dieses Gesamtbild eben zu bekommen. Und gerade in der aktuellen Situation ist für uns ganz wichtig, einmal zu verstehen, wie ist die Dynamik hier auf den Inseln und dann aber auch das Festland, das jetzt so ein Fokus, den wir jetzt ausgeweitet haben, da genau zu verstehen, wie die Situation da ist. Wir werden jetzt auch in Athen und im Umland sein demnächst. Dort unser Netzwerk auch ausweiten und eben auch genau versuchen zu verstehen, wie die Situation dort ist, um das dann eben auch in unsere politische Arbeit mit einzubinden. Und eben dieses Netzwerk weiter zu vergrößern.
Ja, Brückenschlagen scheint ja das große Thema zu sein und die Vernetzungsarbeit. Sehr wertvoll. Wie war das denn, mit den geflüchteten Menschen zu sprechen? Wie viel Kontakt hattest du mit ihnen? Was für eine Art von Kontakt und wie war das für dich?
Ja, also für mich ist das, soll ich sagen, normal. Das sind halt einfach Menschen, mit denen man sich trifft. Also das ist jetzt nicht irgendwie ich und oder wir und die oder sowas, sondern das ist genau ja auch unser Konzept oder das Konzept eigentlich von den, sagen wir mal, den guten NGOs, sich auf Augenhöhe zu begegnen. Was ich dramatisch finde, wieder im Vergleich zum letzten Jahr, ist diese absolute Aussichtslosigkeit der Menschen. Die war letztes Jahr schon da. Da waren viele, aber glaube ich, mit dieser krassen Situation in den Camps beschäftigt, weil es völlig überfüllt war. Jetzt ist es eher die Situation, dass geflüchtete Menschen sehen, es gibt geschlossene Lager, die Gefängnissen ähneln oder sehr dicht dran sind an Gefängnissen. Viele gerade Menschen aus Afghanistan haben ihre zweite Ablehnung bekommen. Griechenland hat jetzt die Türkei als sicheres Herkunftsland eingestuft, gerade für Menschen aus Syrien, Afghanistan und Kongo, also einigen afrikanischen Ländern. Und damit steht diesen Menschen nach 2-3 Jahren in diesen Camps eigentlich die Abschiebung bevor. Und diese Verzweiflung in den Augen und in den Worten der Menschen zu sehen und zu hören, das braucht Kraft und braucht Energie. Ist auch ziemlich eindeutig einheitlich. Also es gibt kaum Menschen, die irgendwie sagen, ja, ich finde es gut hier und würde gerne hier bleiben oder sowas. Also das ist
ja, klar.
Einfach durch die Bank weg. Alle sind irgendwie völlig verunsichert, auch Menschen von den NGOs, weil die natürlich auch diese Projekte aufgebaut haben. Da ist jetzt die Frage, was passiert, wenn diese Lager geschlossen sind. Schulunterricht, also Sprachunterricht, Versorgung mit Essen, psychosoziale Versorgung, wie können wir das sicherstellen, wenn diese Lager geschlossen sind? Das ist gerade auf Lesbos ist das ein großes Problem, wenn die Leute nur noch 4 Stunden pro Woche zu nicht vorhersagbaren Zeiten aus diesen Camps rauskommen. Oder hier auf Samos, das neue Camp ist völlig außerhalb von der Stadt. Wie können die Leute in die Stadt kommen und so eine Geschichte nehmen?
Sind die NGOs in den Camps selbst? Das habe ich gerade nicht ganz verstanden. Also kommen die Menschen aus den Camps in ihren Slots zu den NGOs, um zum Beispiel Kinder, um da die Bildungsangebote wahrnehmen zu können?
Also das ist jetzt auf Lesbos die Situation. Also gibt es zum Beispiel das One Happy Family Center, wo verschiedene Gruppen und Organisationen verschiedene Angebote haben. Und ja, genauso wie du sagst, also zu diesen Zeiten, wenn die Menschen das Camp verlassen dürfen, können sie dann eben dahin gehen. Hier auf Samos ist es noch ein bisschen anders, weil das Camp eben das alte, noch bestehende Camp noch nicht so, oder es ist nicht abgeschlossen, also die Menschen können einfach rein und rausgehen, wann und wie sie möchten. Deswegen ist es hier noch ein bisschen einfacher. Hier ist eher die Situation, dass es nur noch ganz, ganz wenig Geflüchtete, also irgendwie 500 Menschen gibt. Das ist so die Situation, das Spannungsfeld, in dem es sich bewegt. Es gibt auch andere Entwicklungen, das ist vielleicht nochmal ganz wichtig zu sagen, Geflüchtete, die eben Angebote in den Camps selber machen. Also wir haben zum Beispiel einen Lehrer getroffen aus Afghanistan in Lesbos, der eine Schule für rund 100 Kinder gegründet hat in dem Camp. Also wirklich mit fast gar keinen Mitteln, also mit ein paar Holzlatten und Zeltplanen. Und er hat irgendwie 10 Lehrer zusammengebracht und er hat schon mal eine Schule in Afghanistan gegründet. Also er kennt sich in dem Bereich auch sehr gut aus. Versuchen eben ein Curriculum zu entwickeln, also dass das nicht nur so ein symbolischer Akt ist, sondern dass die Kinder und die Menschen auch wirklich was von haben. Ja, und das ist Wahnsinn zu sehen, wie Menschen trotz dieser dramatischen Situation und dieser Ausweglosigkeit dann sich aber trotzdem selbst organisieren und selbst dort die Möglichkeit haben, zum Beispiel für 100 Kinder ein Schulangebot zur Verfügung zu stellen.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es gerade hilft, nicht in so einer Hoffnungslosigkeit und Passivität zu versacken, dass selber aktiv werden so schwer und beeindruckend das dann natürlich auch ist.
Ja, es ist schwierig. Also wir haben mit Menschen gesprochen, die sagen, ihr bringt uns eigentlich mit diesen Psychospielen um. Also ihr tötet uns nicht irgendwie mit Waffen, sondern ihr tötet uns mit diesem mentalen Druck, den ihr aufbaut. Völlige Aussichtslosigkeit. Es gibt nichts zu tun in diesem Camp in Lesbos. Und also eine Frau hatte uns berichtet, sie kennt so viele Menschen, die motiviert waren, die Lust hatten, irgendwas zu machen, Träume, Ideen, und die einfach lethargisch werden und nichts mehr machen. Die stehen um 11 auf, weil es gibt halt mal nichts zu tun. Du kannst aus diesem Camp nicht raus. Und das ist wirklich krass. Und das wieder schlägt diese Brücke auch zu dem Thema Menschenrechte, die da einfach nicht eingehalten werden. Viele denken dann irgendwie, gut, es gibt Essen und es gibt vielleicht ab und zu mal irgendwie eine Dusche und eine Toilette. Das ist aber Grundversorgung. Menschenrechte, das beinhaltet viel, viel mehr. Und das ist zum Beispiel auch das Recht auf Bildung, das Recht auf Bewegungsfreiheit. Und das wird massivst eingeschränkt. Und Menschen werden eigentlich gebrochen in diesen Camps über Jahre.
Boah, ja, du machst mich hier zwischendurch ganz schön sprachlos. Das ist echt krass, was du erzählst. Und ich meine, im Grunde wissen das ja viele Menschen. Also das ist jetzt ja kein Geheimnis, was auf den Ägäischen Inseln und an vielen anderen Stellen der Außengrenzen von Europa passiert. Aber trotzdem ist es ja eine Sache, die weitergeht, sich ab und zu verändert, schlimmer wird. Das mit den Gefängnissen ist neu, hast du jetzt gesagt. Was ja vor allem beeindruckend ist, was für ein komplexes Thema ist und an wie vielen Ecken und Enden man da arbeiten kann und muss. Vor ein paar Wochen zum Beispiel zum Thema Arbeit dagegen war auch die Konferenz auf Palermo, wo sich die Allianz der sicheren Hafen gegründet hat. Magst du uns vielleicht noch davon erzählen, was es damit auf sich hat und was da passiert ist?
Ja, gerne. Das ist das From the Sea to the City Konsortium. Also es gibt schon seit dem letzten Jahr, die Gründung hat da schon stattgefunden. Und ist grundsätzlich erstmal ein Bündnis aus zivilgesellschaftlichen Organisationen. Und der Name sagt es eben schon, From the Sea to the City. Die Idee ist eben über Corridors of Solidarity, also Korridore, über die Menschen relativ einfach nach der Ankunft oder vielleicht sogar schon in den Herkunftsländern eben entscheiden können, wo sie hin möchten und dort sicher sicher und in würdevoller Art und Weise eben ankommen können, wenn sie flüchten müssen. Und in diesem Jahr gab es eben eine größere Konferenz nochmal, und da war eben der entscheidende Moment, dass BürgermeisterInnen auch vor Ort waren aus ganz Europa. Es war eine hybride Konferenz, also einige waren auch per Zoom zugeschaltet, und die haben eine gemeinsame Erklärung verfasst, die dann am Ende 33 BürgermeisterInnen unterzeichnet haben. Und ich war auch selbst vor Ort, weil wir als Europe Must Act auch Teil von diesem Konsortium sind und einen Teil der Konferenz auch mitorganisiert haben. Und das war wirklich ein sehr positives Ereignis und auch sehr, sehr einfach überwältigend für mich zu sehen und zu hören, dass offizielle Politikerinnen positiv über Migration reden. Also zum Beispiel der Bürgermeister aus Palermo, Leo Luca Orlando, und der Bürgermeister aus Potsdam, die sind eigentlich die treibenden Kräfte in diesem ganzen Netzwerk, die einfach eine krasse Arbeit machen und Energie da reinstecken. Und zum Beispiel der Bürgermeister in Palermo sagt, wir waren immer eine weltoffene Stadt und wir werden es bleiben. Das ist eine Entwicklung. Also natürlich sind 33 Städte oder Bürgermeisterinnen jetzt auch noch nicht viel auf ganz Europa gesehen. Aber dieses Symbol und einfach zu sehen, dass es da eine Dynamik gibt, wo Menschen aus Städten sagen, wir wollen da positiv mit umgehen und wir wollen Menschen aufnehmen und wir wollen zusammenarbeiten. Das war wirklich beeindruckend, und ja, das ist auf jeden Fall ein großer Teil unserer Arbeit da sind wir jetzt gerade dabei, strategisch das noch weiter zu vernetzen, um eben die Gruppen in unseren Städten auch da noch enger anzubinden. Und das war das, was ich vorhin eben auch schon gesagt hatte, das kommt auch aus dieser Ecke der Bürgermeisterin, sage ich mal, dass sie sagen, die Asylpolitik auf europäischer Ebene und auf nationaler Ebene geht nur auf Abschottung und hat keinen positiven oder konstruktiven Ansatz. Und das wollen diese Bürgermeisterinnen in Zusammenarbeit mit diesem Konsortium eben verhindern. Und es gibt natürlich auch Kritik. Also es war zum Beispiel der Bürgermeister aus Athen da, der eben in einer Stadt vorsteht, die diese Situation da gerade mit Obdachlosen und auch sehr vielen kritikwürdigen Sachen voranbringt. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein Kommunikationskanal, weil wir müssen miteinander reden. Also wenn wir aufhören, miteinander zu reden, dann werden wir definitiv nichts verändern. Fehler müssen natürlich angemerkt werden oder müssen aufgezeigt werden, das ist außer Frage, aber wir müssen trotzdem auch miteinander reden. Und ich und wir glauben, dass gerade diese Konferenz dann ein großer Anteil ist. Dass auch gerade die Seebrücke ist da sehr, hat es mit begründet und zeigt eben in Deutschland mit diesen über 200 Städten, die sich eben zu diesem sicheren Hafennetzwerk schon bekannt haben, zeigen eben auch in Deutschland, dass das funktioniert im Sinne von zumindest mal, dass man sich zusammenschließt. Es gibt in Deutschland immer noch das Problem, dass gerade diese Landesaufnahmeprogramme, dass da das Innenministerium und Herr Seehofer das blockieren und dass da ja eben auch geklagt wird und ja, dass diese Entwicklung da weitergeht, dass dann auch wirklich konkrete Änderungen durch diese Netzwerke eben vorangetrieben werden. Und ein anderer Aspekt ist eben noch die Finanzierung. Das ist auch ein Teil von diesem Konsortium, dass es darum geht, Programme in der EU aufzulegen, um das Geld aus dem EU-Level direkt an Städte zu geben. Und dort auch nicht nur für Geflüchtetenprojekte, sondern eben generell für die Gesellschaft, um eben auch diese gesellschaftliche Spaltung im Blick zu haben, weil das ist die gesellschaftliche Spaltung befördert eben, dass rechte Parteien gewählt werden und eine Politik entsteht, die es jetzt gerade gibt. Und da ist eben dieser Finanzierungsaspekt auch ganz interessant für Städte und vielleicht auch für Bürgermeisterinnen, die das jetzt noch nicht so sehen und da vielleicht noch nicht mitmachen würden aktuell.
Also in Deutschland gibt es schon mal die Seebrücke, von denen du jetzt erzählt hast, und es kommt auch zu immer mehr Vernetzung und Initiative aus den Städten und einzelnen Kommunen. Wie du eben schon meintest, wird ja großteils blockiert oder ist erstmal so eine Bekundung bereit zu sein. Es wird teilweise auf eben die Landesaufnahmeprogramme gehofft. Würdest du sagen, dass Deutschland da schon eine gewisse Vorreiterrolle hat, dadurch, dass diese Städtevernetzung hier schon angefangen hat? Oder ist Deutschland für die Kapazitäten, die es hat, noch ganz weit hinten dran? Wie würdest du das einschätzen?
Ja, beides irgendwie. Also das habe ich jetzt gerade durch meine Arbeit mit Europe Must Act auch mitbekommen und nochmal ganz bewusst wahrgenommen, dass Deutschland eine Vorreiterrolle hat. Also gerade wenn es zum Beispiel zu Relocation kommt, die Umverteilung von Menschen. Im letzten Jahr hat Deutschland irgendwie mehr als 2000 Menschen aufgenommen. Danach kommt irgendwie Frankreich mit 600 Menschen und danach ganz viele Länder mit 10 oder gar keine Menschen. Oder ich glaube, Litauen hat eine Person aufgenommen. Also da hat Deutschland auf jeden Fall eine Vorreiterrolle. Ich glaube, es war UNHCR hat jetzt nochmal darauf hingewiesen, weil diese Programme aktuell ausgelaufen sind, dass Deutschland diese Vorreiterrolle auch weiterhin wahrnehmen soll, weil Deutschland dadurch zeigen kann, dass es funktioniert und dass es geht. Das kann man auf jeden Fall sagen. Auf der anderen Seite ist eben trotzdem noch ganz viel Luft nach oben. Also das muss man eben auch sagen, weil Deutschland eben finanziell, wirtschaftlich so gut dasteht im Vergleich zu vielen anderen Ländern in Europa. Und eben auch, was du schon gesagt hast, aus der Zivilgesellschaft, da einfach sehr viel Aktivismus da ist aus Sicht von der Seebrücke zum Beispiel, aber auch aus Spendensicht. Wenn man sich mal anschaut, wie viel gespendet wurde in Deutschland im letzten Jahr in diesem Bereich, und es gibt diesen jährlichen Spendenbericht, da konnte gezeigt werden, dass sogar, wenn die Lockdowns angefangen haben, noch mal mehr gespendet wurde. Und also wenn wir das auch hier vor Ort sehen, wie viel Spenden, Kleidung, also wir waren in zwei, drei verschiedenen Warehouses, wo die Sachen dann sortiert und verteilt werden, das ist fast alles Umzugskisten aus Deutschland irgendwie, und da muss man schon sagen, das Wort Stolz will ich jetzt nicht benutzen, aber da machen wir schon irgendwas richtig und haben da definitiv eine Vorreiterrolle, ja.
Ja, total schön, dass es da auch so viel zivile Bereitschaft gibt, sich dafür einzusetzen. Du sprichst ein ganz wichtiges Thema an. Was kann man denn so als Otto-Normalbürgerin machen, wenn man nicht gerade selbst in einer Organisation tätig ist?
Also das Allerwichtigste ist erstmal sich informieren. Also das ist schon gesagt, diese ganze Situation hier ist bekannt. Also ich habe ganz oft Gespräche mit Menschen, die nicht in diesem Bereich tätig sind, die völlig verwundert sind über diese Situation der Pushbacks zum Beispiel oder wie auch die Lage hier vor Ort ist, die Lage in Griechenland, Kanarische Inseln, die Lage im Mittelmeer. Die Sea-Watch ist jetzt wieder im Mittelmeer unterwegs, aber das ist keine Seenotrettung im Mittelmeer gibt, zum Beispiel. Und das einfach sich darüber zu informieren und sich mit anderen Menschen auszutauschen. Weil wir sehen ganz oft das Problem, dass Menschen gern was machen möchten, aber sich ein bisschen überwältigt fühlen, weil sie natürlich auf Menschen treffen, die sehr viel machen. Und dann denken, okay, jetzt, wenn ich was mache, muss ich auch ganz viel machen. Und das ist aber genau nicht der Fall, sondern die Idee ist eigentlich eher, dass ganz viele Menschen ein bisschen was machen. Und das versuchen wir auch so ein bisschen zu fördern, dass Menschen eben eine Möglichkeit haben, sich mit ganz wenig Einsatz, eine Stunde pro Woche oder irgendwie sowas sich einzusetzen. Als allererstes ist, wie gesagt, schon mal die Information zu haben, auch diese Informationen weiterzugeben an Bekannte, an Freunde, darüber zu reden. Dann aber auch zum Beispiel mit Politikerinnen zu reden. Also das ist ja eigentlich so, dass die Idee von Demokratie, zumindest in Deutschland, dass eben die gewählten Politikerinnen unsere Vertreterinnen sind. Und da hat jeder Wahlkreis Politikerinnen, die in den jeweiligen Parlamenten sitzen. Und die kann man anrufen, kann man zu den Sprechstunden gehen und kann mit denen reden. Das ist die Idee und das gibt es in jeder Stadt. Und da kann jede Person, also es steht in der Zeitung oder im Internet, kann man einfach anrufen und sagen, ich komme mal vorbei und ich möchte Ihnen einfach mal erzählen, dass ich das mit diesen Pushbacks nicht so ganz gut finde, die da gerade passieren oder die Situation, wie Menschen in den Lagern eben behandelt werden oder dass es überhaupt Lager gibt. Das ist auch ein wichtiger Teil zum Beispiel.
Du sprichst ein ganz spannendes Thema an, und zwar die demokratische Lage in Deutschland oder generell, dass man von der Idee der Demokratie her ja fähig ist, etwas an politischen Situationen zu ändern. Wir sind sowohl deutsche StaatsbürgerInnen als auch europäische BürgerInnen. Wir können ja auch viel wählen gehen oder ab und zu wählen gehen. Das wusste ich zum Beispiel auch gar nicht, dass man einfach hingehen kann zu Politikern in Sprechstunden. Denkst du, es gibt da auch so ein fehlendes politisches Gefühl generell, also ein fehlendes Gefühl, etwas ändern zu können? Also ja. In der Zivilgesellschaft, ich glaube, es gibt viele Menschen, die denken, boah, es gibt Probleme, irgendwie kann das doch nicht so sein, aber die trotzdem auch so eine gewisse Machtlosigkeit dazu verspüren.
Ja, definitiv. Also das ist ja generell das Problem mit Politikverdrossenheit, dann auch das ganze Problem, dass über soziale Medien Fake News, haben wir jetzt gerade zu Corona-Zeiten gesehen, mit dieser ganzen Querdenken-Bewegung und so, dass das einfach so eine Gemengelage entsteht, dass keiner mehr weiß, was wahr ist und was nicht wahr ist, und dass viele Leute dann eben eher sagen, ich ziehe mich zurück und mache dann lieber gar nichts. Und ja, das ist eben genau die falsche Richtung, sondern das ist eigentlich eher die Richtung zu gucken, was haben wir gerade. Und also auch im Vergleich zu Griechenland zum Beispiel, hast du ja gerade angesprochen, die Situation der Demokratie. Wenn wir eben sehen, was hier passiert, was hier möglich ist, also ich wohne direkt hier am Wasser, ich sehe die Frontex und die Küstenwachenschiffe hier rausfahren jeden Tag. Wenn wir eben sehen, dass hier ein deutsches Küstenwachenschiff ist, was hier irgendwie involviert ist, also ich will jetzt nicht in die Details zu tief absteigen. Und wenn wir aber sehen, da wollte ich eigentlich drauf hinaus, was die griechische Regierung hier macht mit den Pushbacks, dass die Menschen einfach aus Wasser zurückgestößt, dann und wie auch Journalisten und so weiter hier angegangen werden, dann sind wir in Deutschland noch in einer ziemlich guten Lage, und da gilt es eben zu gucken, wo können wir das stabilisieren, und da ist das Engagement von Menschen entscheidend. Und ich glaube, dass es so ein bisschen die Entwicklung über die letzten Jahre, Jahrzehnte war, dass Menschen Politik so ein bisschen als Dienstleistung verstehen, so ja, die da oben, die müssen das für uns erledigen, und ich und auch viele andere glauben, dass Menschen einfach das Leben gestalten müssen, also das ist das, was unser Leben ausmacht, Kultur, Bildung oder eben die Arbeit, die wir tun oder die andere Leute eben auch in diesem Migrationsbereich tun. Und das entsteht dadurch, dass Menschen aktiv werden und irgendwas machen oder sich interessieren oder diskutieren darüber, und dass wir das eben nicht Politikerinnen irgendwie überlassen. Und ich glaube, es ist auch nicht deren Aufgabe, diese Sache zu erledigen. Sie müssen das Rahmenwerk schaffen, sie müssen die Möglichkeiten dazu schaffen. Aber das eigentliche Leben müssen wir dann, glaube ich, irgendwie leben und gestalten.
Wie bist du zu dieser politischen Einstellung gekommen oder zu diesem politischen Aktivsein, zu dieser Einstellung davon, etwas verändern zu können, oder hat das dich schon immer begleitet?
also interessiert hat es mich schon immer. Ich bin dann, wie viele andere auch, eigentlich 2015 sehr aktiv geworden. Ja, ich habe ja gesagt, ich komme aus Pforzheim. Ich habe da einfach geguckt, wer ist da irgendwie für Arbeit mit Geflüchteten verantwortlich. Das ist irgendwie die Diakonie, die habe ich angerufen. Die haben mich mit jemandem in Verbindung gebracht. Wir sind auch immer noch also dann Freunde geworden. Also es ist so der Trigger gewesen irgendwie. Und ich habe da sehr viel vor Ort gearbeitet und dann eben dadurch diese ganze politische Situation mitbekommen und verstanden und bin dann immer weiter gekommen, in den anderen Gruppen dabei gewesen. Zum Thema Abschiebehaft habe ich viel gearbeitet in Deutschland. Da gibt es in Baden-Württemberg diese Abschiebehaftanstalt, in Pforzheim zum Beispiel. Genau, und dann kam eben dieser Punkt letztes Jahr, dass ich hier vor Ort war und ja einfach gesehen und live erlebt habe, was in diesen Lagern passiert. Und dann zufällig kurz danach von Europe Must Act erfahren und dann einfach eine E-Mail geschrieben und gefragt, habt ihr irgendwie eine Gruppe in Deutschland? Ich hätte Bock, bei euch mitzumachen. Und genau, daraus hat sich das dann irgendwie entwickelt über das letzte Jahr. Vielleicht auch wieder dieser Punkt, den können wir jetzt nochmal aufgreifen. Also ich habe nicht viel gemacht, ich habe eine E-Mail geschrieben. Das ist eigentlich nur so, kann man sonntagsabends mal machen, einfach mal gucken, wer ist da und dann einfach mal reden. Also man muss ja nicht in dieser E-Mail gleich schreiben, ich möchte mein ganzes Leben irgendwie opfern, sondern einfach mal fragen, was macht ihr eigentlich? Können wir uns mal treffen? Können wir uns mal unterhalten? Und mal ein Gefühl dazu bekommen. Und viele Leute können ja Sachen, können Musik machen, können, ich weiß nicht, sind Lehrer, Lehrerinnen, können kochen, ich weiß es nicht, jeder kann irgendwas und diese Fähigkeiten irgendwo in diesem Bereich mit einzubringen. Also man muss nichts Neues lernen, das will ich damit sagen. Und ja, da brenne ich einfach für Menschen irgendwie zu motivieren oder zu mobilisieren, in so ganz kleinen Schritten aktiv zu werden, wie ich es eben auch gemacht habe. Jetzt mache ich natürlich mehr, aber am Anfang war das ein ganz kleiner Schritt eigentlich nur.
Und was genau machst du dann jetzt? Also was ist deine Rolle in Europe Must Act und Germany Must Act?
Also aktuell ist der Fokus auf Pressearbeit eigentlich bei mir, Pressemitteilungen schreiben, mit Journalistinnen in Kontakt treten, eben die Lage verstehen, gucken, an welcher Stelle macht es Sinn, die Presse zu informieren, über Entwicklungen hier vor Ort oder eben auch über Aktionen, die wir machen. Und ja, ein anderer Teil ist diese Netzwerkarbeit eben hier vor Ort oder auch auf europäischer Ebene mit vielen anderen politischen Organisationen, mit denen wir in Verbindung stehen. Oder eben dieses From the Sea to the City Konsortium, wo ich für Europe Must Act mit dabei bin. Genau, das ist so die Arbeit aktuell, die ich hier mache. Und dann im deutschen Chapter bin ich mit dabei und da mache ich ganz viele Sachen, bin in vielen Bereichen mit dabei. Genau, aktuell ist da auch viel, geht es viel darum, so wie dieses Interview jetzt gerade eben auch, die Situation hier vor Ort dann eben mit dem deutschen Chapter zu verarbeiten, in Interviews, in Posts und so weiter, da die Informationen dann direkt weiterzugeben, genau.
Okay, das heißt, in Germany Must Act geht es gerade viel darum, Sichtbarkeit zu schaffen, Leute zu erreichen. Und bei der Pressearbeit geht es speziell darum, überhaupt erstmal die Texte zu schreiben, um Informationen verbreiten zu können.
Genau, richtig, ja. Also da ist natürlich ein Teil Recherche einmal dabei, also die Situation zu verstehen und dann eben zu gucken, was ist interessant irgendwie für die Öffentlichkeit. Ja, und also viel eben auch mit Journalistinnen in Kontakt treten. Das ist einfach ein sehr langwieriger Prozess und gerade auch im Migrationsbereich. Ja, es ist schade, aber die meisten Geschichten sind erzählt und gerade dieses Feuer in Moria letztes Jahr hat dieses Level dahin oder sehr, sehr hoch getrieben. Was ist eigentlich interessant für die Medien? Also das ist sehr, sehr krass, aber ein kleines Feuer in einem Camp, wo 2-3 Zelte abbrennen, interessiert die Presse nicht mehr, weil dieses Moria-Feuer diese Latte so hoch gelegt hat. Oder eben auch im Mittelmeer, die Situation mit den Rettungsschiffen oder so. Eine Bekannte von mir ist Journalistin, die auch auf einer Mission dabei war, die gesagt hat, es ist so schwierig, das in die Presse zu bringen. Also die bringen dann einen Artikel und das war's. Aber ja, die Situation besteht einfach schon seit so vielen Jahren. Das ist so ein bisschen die Herausforderung in der Pressearbeit, da auch Blickwinkel, neue Blickwinkel zu erzeugen, die dann wieder das Interesse irgendwie nach oben bringen.
Mhm. Das heißt, auf so einer emotionalen Ebene stumpfen die Menschen da auch ein bisschen ab, wahrscheinlich auch irgendwie aus Selbstschutz und wollen sich dann auch nicht mehr immer über alles informieren. Wie schafft ihr es dann, da neue Blickwinkel drauf zu gewinnen? Oder was sind diese Blickwinkel?
Ja, das ist ein sehr guter Punkt, dass du den ansprichst. Also wir versuchen zu verhindern, dieses Blaming- und Shaming-Spiel mitzuspielen, also ganz schlimme Bilder zu posten, ganz schlimme Videos zu posten. Das ist auch in vielen Teilen ist es leider sehr, sehr unwürdig, Menschen in dramatischen Situationen zu filmen oder zu fotografieren. Und das ist genau der Punkt, den du ansprichst. Entweder schalten Leute aus, weil es vollkommen klar viel zu schlimm ist, sich diese Sachen anzugucken, oder sie stumpfen eben ab. Gerade im Zeitalter von Social Media, ja, kann man sich einfach alles angucken, was man möchte. Man kriegt diese ganzen Informationen live und per Video. Und unsere Idee ist eben, diesen positiven Blickwinkel zu haben, also zum Beispiel hier vor Ort zu berichten, welche Organisationen gibt es hier, was machen diese Organisationen, wie arbeiten die für geflüchtete Menschen, eben diese Sachen, die ich schon beschrieben hatte, wie Sprachschulangebote und psychosoziale Versorgung und so Geschichten eben, und dazu zeigen, dass es einen positiven Weg gibt, dass Menschen sich positiv damit auseinandersetzen und versuchen zu unterstützen. Oder eben auch diese Idee mit der Aufnahme in Städten, also da wirklich ganz konkret zu sagen, wie kann das funktionieren, und vielleicht Menschen auch dazu anzuregen, mitzudenken oder vielleicht dann auch bei uns irgendwann mal mitzumachen und zu sagen, Mensch, ich habe da auch eine Idee irgendwie. Also sie hatten jetzt gerade ein Telefonat mit jemandem, die haben die Idee oder haben damit auch schon angefangen, wie Coworking Spaces in verschiedenen europäischen Städten in dieses System mit einzubinden und da Geflüchtete mit anderen Menschen in Verbindung zu bringen, so eine kreativen Ideen eben zu entwickeln, wo dann wiederum viele Leute sagen, wow, das hört sich spannend an, da hätte ich Lust mitzumachen. Und ja, man muss einfach sagen, man muss nicht jede Woche ein Bild posten, um irgendwie diese Awareness zu erzeugen, sondern da reicht es auch aus, darüber zu reden und ja, Leute auf eine andere Art und Weise zu informieren, aber dieses ja ganz krasse Bilder zu zeigen, also wie du schon sagst, das ist eher kontraproduktiv.
Ja, wo wir gerade schon so beim positiven Weg hin zu einer guten Veränderung sind, was könnte sich denn noch konkret ändern? Was wird gewünscht von der Politik? Was gibt es da vielleicht für ganz konkrete Möglichkeiten, wie sich eigentlich einfach Dinge verändern könnten? Oder gibt es die überhaupt?
Also ja, ich bin da hoffnungsloser Optimist. Sonst hätte ich, glaube ich, auch nicht die Kraft, so viel Zeit da rein zu investieren. Ich glaube, was ganz akut entscheidend ist, ist, dass es Monitoring- und Überprüfungsmechanismen gibt, zum Beispiel bei Frontex, die eben, da gab es jetzt gerade erst diesen Bericht, der veröffentlicht wurde, die eben Menschenrechtsverletzungen beobachten, und das ist ganz klar
was
geregelt.
Was ist Frontex? Ich glaube, das musst du kurz erklären.
Ja, gut, dass du es sagst. Genau, das ist die Grenzschutzagentur von der Europäischen Union. Ja, muss ich ein bisschen flapsig sagen, die spielen gerade Polizei, sie sind aber nicht Polizei, sondern sie sind eigentlich dafür da, diese Situation zu beaufsichtigen und Länder dabei zu unterstützen bei der Grenzsicherung, so sehr ich dieses Wort nicht mag. Genau, das ist deren Aufgabe, und da sieht es gerade hier vor Ort zum Beispiel, in Samos ist ein Schiff der deutschen Küstenwache aus Rostock, die eben Frontex-Logo an dem Boot mit dran haben und eben hier die griechische Küstenwache unterstützen. Und Frontex ist eben hier in der Ägäis und auch im Mittelmeer in verschiedensten Situationen oder auch an anderen Festlandgrenzen in verschiedensten Situationen mehr oder weniger beteiligt. Das ist das, wo sich gerade drum gestritten wird. Es gab eine Untersuchungsausschuss oder Untersuchungsgruppe im EU-Parlament, die jetzt kürzlich einen Bericht vorgelegt hat. Und dieser Bericht beweist zumindest, dass Frontex Wissen hat über Menschenrechtsverletzungen, die von zum Beispiel der griechischen Küstenwache begangen wird, und nicht eingeschritten sind. Und das ist aber ihre Verantwortung, das ist ihre Pflicht. Und ja, Frontex ist leider die Agentur, die gerade am meisten wächst, die am meisten Geld bekommt auf EU-Level. Und ja, die haben aber kein Menschenrechtsmonitoring oder sowas. Es gibt keinen Prozess, der irgendwie unabhängig sicherstellt, dass Menschenrechtsverletzungen irgendwie sichtbar und dann auch zur Anzeige gebracht werden können. Das gleiche auch mit EU-Geldern, die hier nach Griechenland gegeben werden. Es muss einen stabilen und funktionierenden Mechanismus geben, dass mit EU-Geldern und Steuergeldern, die alle Menschen irgendwie bezahlen, dass damit keine 3 Meter großen Betonmauern um Flüchtlingslager gebaut werden. Das ist eigentlich das ist das, was jetzt passieren muss. Und die nächsten Schritte sind eben, dass Europa sich irgendwie an diesen europäischen Gedanken mal orientiert und wirklich zu einem solidarischen Mechanismus kommt. Da geht es dann natürlich sehr viel um Geld und auch natürlich um die politische Situation selber. Also wenn es eben eine rechte oder sogar rechtsradikale Regierung gibt in Ländern, dann wird es natürlich sehr schwierig. Aber das muss das Ziel sein, dass die Politik und die Regelungen, die es gibt, die Gesetze, die es gibt, dass die Menschen und die Menschenrechte in den Mittelpunkt stellen und das einmal implementieren, also dass das umsetzen und dann aber auch überwachen. Das ist eigentlich der wichtigste Schritt. Und dass diese Lager abgeschafft werden. Also jeden Tag, den ich hier wieder bin, Lager funktionieren nicht. Und das ist das Erste. Die müssen geräumt werden, die Leute zum Flughafen bringen und nach, ich weiß nicht, Berlin und Paris fliegen. Ist vielleicht ein bisschen überspitzt jetzt dargestellt, aber so, um ein einfaches Bild mal zu erzeugen.
Ja, wir haben auch leider gar nicht mehr viel Zeit, obwohl es ein super großes und spannendes Thema ist. Noch eine Frage zum Thema jetzt konkrete Forderungen und Leute einfach ins Flugzeug und nach Deutschland und Paris und zum Thema europäische Solidarität entwickeln. Das ist ja auch genauso ein Knackpunkt, an dem es oft scheitert, dass auf lokaler Ebene die Bereitschaft da ist und dann auf Bundesebene oder europäischer Ebene wieder blockiert wird, was ja auch so ein bisschen so ein paradoxer Prozess einfach ist. Denkst du, das könnte sich in Deutschland verändern oder was genau müsste sich verändern, damit die Kommunen, die eigentlich bereit sind aufzunehmen, die Möglichkeit haben?
Ja, ich denke gerade konkret in Deutschland ist es der rechtliche Druck. Also es gibt diese Landesaufnahmeprogramme, es gibt die Regelung, dass das Innenministerium oder der Innenminister muss seine Einvernehmlichkeit damit herstellen. Also da ist nirgendwo aufgeschrieben, dass er das verbieten kann, dass Bundesländer Menschen aufnehmen, direkt aufnehmen. Und da muss das muss einfach rechtlich geklärt werden. Da gibt es ein Gesetz und das wird auf der Ebene eben versucht, anders auszulegen. Und das muss einfach rechtlich überprüft werden. Eine andere Ebene, die ich sehe, ist, dass wir als Menschen in Europa noch viel mehr zeigen müssen, dass Europa funktionieren kann. Also ich war da auch vor Jahren etwas kritischer, aber jetzt auch gerade hier vor Ort zu sein und so viel Menschen zu treffen aus so vielen verschiedenen europäischen Ländern, zu sehen, dass wir zusammenarbeiten können. Also gerade Europe Must Act, wir haben Menschen aus ganz Europa und treffen uns einmal die Woche und diskutieren unsere Ideen und unsere Strategie und sehen, dass es funktioniert. Natürlich sehen wir auch die Probleme, natürlich gibt es da Unterschiede. Und wir kriegen aber alle ein sehr gutes Gefühl dafür, dass das möglich ist, damit umzugehen. Und ich glaube, dass wir da einfach ein gutes Beispiel erzeugen können und müssen als Menschen. Zum Beispiel eben auch, indem wir herkommen und auch, das ist vielleicht noch ein anderer Aspekt, den wir mit einbringen können, eben mit Griechen hier vor Ort, Griechinnen, die hier leben und ja, jahrelang schon in der Situation sind, sich zu verbinden und diese europäische Solidarität wirklich zu leben.
Vielen Dank. Das war Christian von Germany Must Act. Alles Gute dir noch.